Als auf einmal das SEK sein Zimmer stürmte, wusste Bobby, dass er etwas ändern musste. Heute produziert er Videos für bekannte YouTuber und geht ganz offen mit seiner kriminellen Vergangenheit um. Mehr über seine Story erfahrt ihr in dieser Episode vom Machertalk. Und noch ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Dieser Podcast entsteht in bezahlter Partnerschaft mit Velisory, produziert von Hamel. Aber du bist auch in Rinteln aufgewachsen, oder?
Rinteln geboren.
Geboren sogar?
Aufgewachsen in Kalletal, ja.
Ah, okay, alles klar. Aber dann kommt ihr hier, Daniel, ja zumindest aus der ähnlichen Ecke.
Ja, ne? Beides ist Schaumburg, ne?
Woher kommst du?
Autal.
Ja, okay. Ja, ist dann also 10 Minuten, glaube ich, ne?
Ja, über den Berg. 10
Minuten, ja.
Ähnliche Ecke. Und war dieses Videothema auch schon früher, also so als Jugendlicher irgendwie ein Thema für dich? Oder wann hat sich das so, wann hat sich das entwickelt?
Gar nicht. Eigentlich erst spontan, als ich mal bei, so Namen kann ich ja sagen, ne? Wesergold. Mhm. Ja, da habe ich mal gearbeitet, kennt ja jeder so. Und da war jemand, der hieß Thomas Ritsches. 50 Jahre alt, der wollte den deutschen Rekord damals knacken im Kreuzheben. Mhm. 322,5 Kilo. Mhm. Und ich war sein Arbeitskollege, also ich habe Maschinen bedient und dann hat er mich gefragt, ob ich ihn filmen kann. Mhm. Und dann hatte ich damals mein S9, das war so gerade mit 4K, war gerade so alles neu und super Qualität. Und dann habe ich ihn damit gefilmt im Fitnessstudio. Mhm. Er hat den Rekord geknackt und dann hat mir das irgendwie gefallen mit diesem Film und Schneiden hinterher. Und so fing das dann an, also eigentlich eher Zufall.
Cool. Und dann kam eins zum anderen sozusagen. Jetzt mittlerweile produzierst du für bekannte YouTuber und so weiter. Hast auch eine bewegte Lebensgeschichte hinter dir, über die wir jetzt auch im weiteren Verlauf dann nochmal sprechen natürlich. Du finanzierst dein Leben jetzt aktuell auch komplett über Videoproduktion.
Genau, ja. Das ist mein Job. Das mache ich jeden Tag. Schneiden, filmen. Eigentlich 7 Tage die Woche gefühlt.
Ja, cool. Genau. Und auch sehr flexibel alles von zu Hause aus sozusagen, aus dem Homeoffice heraus oder dann eben an den Orten, wo halt die Videos produziert werden mit denen.
Flexibel, ne? Also meistens in Hannover, im Büro bin ich. Ich kann aber auch egal von wo arbeiten. Wir waren jetzt im Januar 3-4 Wochen in Thailand. Dann habe ich von da aus gearbeitet und geschnitten. Wir haben auch da gefilmt. Deswegen also eigentlich sehr flexibel, ja.
Cool, cool. Wie hat sich das entwickelt, dass du für namhafte YouTuber im Prinzip jetzt auch Videos produzierst?
Ich habe vor 3-4 Jahren mal so ein eigenes Format bei Instagram gestartet. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass bei TikTok ist sowas mal viral gegangen mit diesen Fotos. Da spricht jemand auf der Straße jemand anderes an und fragt ihn nach einem Foto. Er macht dann ein Foto und das war das TikTok. Das wollte ich auch machen, aber nur mit Videos. Dann habe ich das mit 3 Freunden von mir gemacht. Und dann fing ich an, Influencer anzuschreiben, um das mit denen zu drehen. Und dann hatte ich da jemanden, der hieß Ryan Hayashi oder heißt Ryan Hayashi. Mhm. Mit dem habe ich das gemacht in Mannheim. Der sitzt auch aktuell bei uns öfter in meiner Jury. Mhm. Und der hatte mich dann mitgenommen nach Berlin zu einem Dreh von Nahim. Mhm. Also jetzt mein aktueller Chef. Und so habe ich da Kontakt gefunden. Und dann kam eins zum anderen. Ich habe einen Vertrag bekommen bei Nahim. Mhm. Und so habe ich dann die ganzen anderen YouTuber kennengelernt, ne? Die bei uns in der Jury sitzen. Ja.
Cool. Und dann kam eins zum anderen im Prinzip. Genau, aber war nie so bewusst dein Plan, dass du im Prinzip dann der Cutter, der Produzent für YouTuber werden
möchtest? Gar nicht.
Hat sich so ergeben.
Ich dachte, ich bin immer in der Industrie. Das war so ein Hobby immer nebenbei. Aha. Ich hatte das auch eigentlich nie vor, das hauptberuflich zu machen. Mhm. Aber ja.
Cool. Wie ist das so? Also für dich auch, du kanntest ja vielleicht auch die Personen, mit denen du jetzt so vor der Kamera arbeitest, schon bevor du jetzt als, ich sag mal, Dienstleister oder Produzent so tätig warst. Mhm. Wie ist das dann mit so bekannten Größen, so YouTube-Stars eigentlich zu arbeiten?
Cool, anstrengend teilweise auch. Okay. So Influencer-Szene ist schon was, was anderes. Am Anfang war es komisch, muss ich sagen. Mittlerweile ist es wirklich irgendwie normal geworden, was ich auch ein bisschen schade finde, weil damals hat man sich noch gefreut, solche Leute zu treffen. Mhm. Mittlerweile ist es halt eben nicht mehr so, ne? Aber ich finde es trotzdem cool. Das ist mein Lieblingsjob, bester Job, den ich hier hatte.
Cool.
Und genau, ja.
Mit wem arbeitest du da so zusammen? Vielleicht kannst du mal so ein paar Namen raushauen.
Aktuell bin ich ja festangestellt bei Nahim Sky, erkenne den. Mhm. Kennt man vielleicht. Für Dennison mache ich die Reaction-Videos, für Yas. Das ist ein TikToker für Octagon zum Beispiel. Das ist diese Kampfveranstaltung. Mhm. Ich habe für viele, viele andere schon gedreht. Für viele bekannte Rapper. Ty Dolla Sign war so das Größte, was ich geschnitten hatte. Das ist ein Ami-Rapper. SSCO, Casey Rebel, Summer Jam. Ach, alle möglichen Leute, ja.
Ja, cool. Also schon bekannte, große Namen auf jeden Fall auch so in der Szene, was das angeht. Ja, cool. Daniel, ist dir diese Szene auch bekannt, geläufig? Beziehungsweise bist du so dabei und schaust dir solche Videos auch an? Oder wie würdest du das einordnen von deiner Seite?
Kommt auf die Videos an, ne? Also ein paar Namen, die du genannt hast, kommen aus der Musikszene, ne?
Ja, genau.
SSCO kennt man halt, ne?
Ja.
Den kann man sich auch am Nachmittag mal gut so nebenbei geben. Also sowohl die Musik als auch die Videos, weil die Videos echt gut sind. Da kannst du nichts sagen. So, also Reaction-Krams ist eher nicht so meins, bin ich ganz ehrlich. In TikTok bin ich auch nicht unterwegs. Da ist also Reaction selten, kommt auf die Art des Contents an, aber sonst, ich habe einen YouTube-Premium-Account, ne? Also ich hatte schon einen Grund, ich konsumiere da sehr viel. Aber es kommt halt immer darauf an, was.
Okay. Für welche Zielgruppe werden diese Videos hauptsächlich so produziert? Sind das schon eher dann, ich sag mal, jüngere User, Zuschauer, die ihr damit erreichen wollt? Oder habt ihr da so ein konkretes Bild vor Augen, für die das produziert werden soll?
Also bei uns jetzt bei Nahim?
Mhm.
Ich glaube von 12 bis 60 ja. oder 70 sogar. Also wir haben ja wirklich alles. Wir haben ja verschiedene Bereiche, wie zum Beispiel jetzt Erkenne den Koch.
Mhm.
Und jeder mag ja irgendwie kochen. Das heißt, wir sprechen ja auch eine ältere Zielgruppe an.
Mhm.
Wir haben Erkenne den Türken zum Beispiel auch schon gedreht. Also wir haben eigentlich keine feste Zielgruppe. Wir haben alles. Ist ja für jedermann Unterhaltung, ne?
Cool.
Für Familien, alles.
Wie kommt ihr an die Erkenne den so und so? Also wie findet ihr diese Leute, die sich dann da im Prinzip präsentieren oder dieser Jury stellen?
Es gibt bei uns einen Manager, Ahmed, der macht das alles, der plant die Folgen und bei ihm kann man sich bewerben und der kriegt jeden Tag hunderte Nachrichten.
Ja, wirklich?
Und der postet bei Instagram dann immer, unter Ahmed Larabi postet er immer zum Beispiel, wir haben diese Woche Sonntag einen Dreh für die und die Folge, könnt euch jetzt bewerben, dann kann man sich da bewerben, kurzen Text, dann die Geschichte dazu, Lügner oder echt wieder mal zugeschrieben und dann, wenn man Glück hat, ist man dann dabei, ne?
Cool. Was war so die krasseste Folge von Erkenne den, also mit den krassesten Persönlichkeiten, die da so der Jury sich vorgestellt haben?
Erkenne den Serienkiller.
War einer dabei?
Ja, einer, mit der mindestens 3 Leute umgebracht hat.
Okay, krass. Und der seine Zeit im Knast auch schon abgesessen hat.
Ja.
Krass. Mhm.
In Lübeck war das, unten im Süden, glaube ich. Nein, nee, Freiburg. Lübeck, ich weiß nicht. Irgendwo unten im Süden auf jeden Fall.
Verlinken die Folge nochmal ansonsten.
Ja, und das war sehr spannend. Ein Jahr Vorbereitung hat es gedauert. Du musst erst mal einen Serienkiller finden, der in Deutschland ist, der aus dem Knast ist, der sprechen will. Ja, und das war schon sehr angespannte Situation, ne?
Das kann ich mir vorstellen. Ja, krass. Wie ging es dir so persönlich dabei, als ihr das produziert habt?
Also wir wissen zum Beispiel vorher nie, wer der Echte ist.
Ach so, okay.
Das weiß immer nur Ahmed. Ich will es auch gar nicht wissen, weil ich will beim Film lieber selber mitraten.
Mhm.
Deswegen war es schon sehr komisch, weil ich habe die ganze Zeit überlegt, okay, wer ist es nicht. Aber es war bis zum Ende hin, hat sich da eine Anspannung durchgezogen durch den ganzen Raum. Wir hatten so eine komplett abgedunkelte Hohlkehle und alles mit Nebelmaschine und so.
Krass, okay.
Und am Ende war es aber trotzdem irgendwie eine traurige Geschichte.
Mhm.
Und wir waren trotzdem alle froh, dass es die Person war und nicht die anderen Leute von der Geschichte her. Ne?
Ah, okay, alles klar. Wie regional, würdest du sagen, ist noch so dein Job aktuell? Also du sitzt ja hier in der Region, in Rinteln im Prinzip, und bist aber tätig, hast gerade schon gesagt, also im Prinzip auch manchmal im Ausland und so weiter, in Hannover. Also welche Rolle spielt im Prinzip die Region noch so für dich?
Inwiefern?
Also hast du Aufträge, die auch hier in der Region stattfinden? Bist du auch als Dienstleister noch drumherum für andere Unternehmen tätig irgendwie? Oder möchtest du auch das hier in der Region machen? Oder sagst du eigentlich, okay, das ist jetzt mein Wohnsitz, hier bin ich irgendwie zu Hause, aber wo ich arbeite, ist mir eigentlich im Prinzip relativ egal, so unterm Strich.
Mhm. Nee, also ich mache viel für Rinteln auch schon. Ich habe auch für die Stadt Rinteln schon gemacht. Mhm. Ich bin auch in Hameln unterwegs. Also regional mache ich auch viele Werbevideos.
Mhm.
Zum Beispiel mache ich auch Hochzeiten, hatte ich jetzt erst letzte Woche eine.
Okay.
Also doch.
Cool.
Ich will das hier schon ein bisschen vertreten.
Ja, sehr gut. Was fasziniert dich so persönlich an diesem Videothema? Also warum machst du das gerne und hast Bock drauf, das so voranzutreiben auch irgendwie?
Weil man sein eigener Chef ist.
Mhm.
Klar gibt es bei uns auch Strukturen, wo wir uns dran halten müssen. Aber irgendwie kann ich ja selber entscheiden, wenn ich jetzt für mich selber Kunden habe, kann ich ja selber entscheiden, wie filme ich das, meine Kreativität kann ich da reinbringen. Es gibt niemanden. Bei Videos, würde ich mal sagen, gibt's keine Richtlinie, wo man sich halten muss. Das ist ja entweder gefällt's dir oder gefällt's nicht. Ne?
Mhm.
Klar, Lichtsetzung und so weiter gehört schon dazu, guten Ton. Aber im Endeffekt ist es die Kreativität, die das alles ausmacht und was mir Spaß macht. Ne?
Mhm. Sind diese Freiräume da ja auch so die Argumente für dich gewesen? Du hast ja jetzt auch schon mehrere Unternehmen gegründet und mit aufgebaut. Bist selbstständig auch gestartet. Waren das auch immer so Kriterien, die für dich eine Rolle gespielt haben dabei? Oder?
Ich würde sagen, am Ende ja. Ich bin aber ein schlechter Angestellter. Also in den Strukturen von anderen zu arbeiten, ist halt nicht so meins. Deswegen mache ich auch bei uns keine Projekte mit unseren Mandanten, weil das liegt mir nicht. Ich bin da mehr so der Freigeist, und wenn ich was anders machen will, dann will ich das anders machen. Das kennst du wahrscheinlich.
Mhm.
Ne? Und wenn du sagst, das ist der bessere Weg, das so zu machen, dann möchte ich mich da nicht auf die Struktur verlassen, die jetzt mein Vorgesetzter mir da dann vorgegeben hat. Deswegen, also, ich kann da angestellt, kann ich nicht, bin ich ganz ehrlich.
Ja.
Da würde ich durchdrehen.
du hast ja auch gesagt, für dich, also Angestelltenverhältnis, klar, jetzt in dem Rahmen, so mit der Freiheit und so weiter, die dazu gehört, käme für dich jetzt, ich sag mal, in der Industrie oder sowas, mit einem alten Job, in Anführungsstrichen, eher nicht mehr in Frage.
Kann ich mir nicht vorstellen, ja, nein. Mhm. Ich habe ja auch bei mir, ich kann ja arbeiten, wann ich will und wo ich will. Mhm. Also ich muss jeden Tag, klar, muss ich mal eine Stunde machen, ganz normal. Ich bin ganz normal 40 Stunden angestellt. Mhm. Aber ob ich jetzt um 7 Uhr morgens komme oder um 13 Uhr komme, ist relativ egal erstmal. Ne?
Solange die Ergebnisse passen.
Genau, wir haben auch Deadlines. Das Video muss bis dahin fertig werden. Mhm. Das ist wichtig. Mhm. Aber ansonsten gibt uns nachher da schon die Freiheiten. Cool. Und das halt nicht um 6 Uhr antatzt noch vor Arbeit, 15 Minuten frisches Pause und so ein Kram. Das da, okay. Kann ich mir nicht mehr vorstellen.
Bevor wir da tiefer einsteigen, was du machst und wie du das machst und warum du das alles machst, haben wir noch so ein kleines Format, über das wir sprechen müssen, lieber Moritz.
Ist richtig, genau. Wir haben eben im Vorhinein auch schon kurz drüber gesprochen, diesen 60-Sekunden-Pitch im Prinzip, das, was du machst. Wir haben es jetzt an einigen Stellen schon ein bisschen angeteasert, angerissen so im Prinzip. Aber wir würden das Format auf jeden Fall gerne nochmal mit reinbringen. Mhm. Haben im Vorhinein auch zwei Begriffe nochmal festgelegt, die eher nicht genannt werden sollen. Und ich würde parallel hier mal meine Stoppuhr rausholen und dir einmal die 60 Sekunden dann sozusagen geben, wo du dich und dein Angebot einmal vorstellst, ohne die beiden Begriffe, die wir abgestimmt haben. Zeit läuft ab jetzt.
Wenn ihr... Oh mein Gott. wenn ihr zum Beispiel eure Hochzeit in schönen Bildern festhalten wollt, dann meldet euch gerne bei mir. Ich mache zum Beispiel auch Events oder Firmenveranstaltungen, jetzt gerade Richtung Weihnachten, auch Weihnachtsfeiern zum Beispiel oder Sommerfeste. Gerne auch private Veranstaltungen wie Geburtstage, sowas kann ich alles super filmen und in bewegten Bildern für euch festhalten.
Ja. Okay, sehr gut. Cool. Ich glaube, relativ schnell erkennbar, was die Worte waren. So, ne? Also wir hatten Video und YouTube im Vorhinein gesagt. Ist YouTube, also beziehungsweise als Kanal im Prinzip ja der Hauptausgabekanal, für den du aktuell so tätig bist, oder?
Ja.
Genau. Okay, das heißt also schon Fokus auf Querformat und eher längere Videoproduktion, oder geht es dann immer auch darum, irgendwie Social Media, so Instagram, TikTok irgendwie mitzudenken?
Boah, doch, ich würde sagen sogar alles zusammen. TikTok, Instagram und YouTube. Mhm. Wir produzieren ja für YouTube die Querformat-Sachen, aber dann gleichzeitig in Hochformat-Clips für Instagram und TikTok.
Okay.
Beispiel, lass uns da mal so ein bisschen reintauchen. Viele konsumieren ja YouTube, aber wissen vielleicht gar nicht, wie so ein YouTube-Video überhaupt entsteht. Ich glaube, so ein bisschen an den Aufnahmeteil können wir einen kleinen Haken machen. Das haben wir schon mal gesehen. Ja. Jeder, der schon mal im Handy gefilmt hat, weiß, oh, das kann irgendwie besser gehen. Da geht es um Licht, da geht es um Schatten. Ne? So. Wenn das Ding jetzt im Kasten ist, also da stehen jetzt mehrere Kameras, ich vermute mal, ihr werdet das jetzt nicht mit dem iPhone filmen, da stehen dann mehrere Kameras, die haben Video irgendwie auf einer Karte gespeichert oder auf einer Festplatte. Wie geht's von da weiter, bis am Ende dann auf YouTube und dann nachgelagert eben Social Media wirklich so ein Video landet? Wie sieht der Prozess da aus?
Also wenn wir jetzt von den Erkenne den Folgen ausgehen, dann haben wir natürlich erstmal das Video auf Festplatte. So, dann packen wir das ins Schnittprogramm. Dann gehe ich erstmal alles durch. So eine Rohfolge geht zum Beispiel 2 Stunden im Durchschnitt. Krass. Und ich muss jetzt erstmal den ganzen Rohcut machen. Das heißt, die ganzen Amps und Ms und Lücken und alles, was unnötig ist, wird rausgeschnitten. Dieses Unnötige, das entscheide ich selber nach meinem Kopf. Was ist jetzt für den Zuschauer wichtig? Wenn jetzt 10, 15 Minuten über dasselbe Thema gesprochen wird, was am Ende aber die Entscheidung nicht beeinflusst, kann dieser Teil zum Beispiel sehr stark gekürzt werden. Ne? Danach geht's an den Sichtwechsel. Das heißt, ich wechsle die Kameras hin und her. Wir haben 3 Kameras. Ne? Mal so, Kandidaten, Jurymitglieder wieder. Dann Ton. Alle Tonaufnahmen, die zu dem Zeitpunkt nicht benutzt werden, werden gelöscht. Das heißt, das ist schon mal ein Tag, der wegfällt. 8 Stunden, die Sachen, die ich beschrieben habe. Dann geht's an die Zooms. Das heißt, ich zoome an die Köpfe ran, die gerade sprechen. Ich zoome, mache dynamische, bewegliche Zooms. Ne? Dann kommen Musik, Zwischenszenen, Soundeffekte. Das ist alles dann so ungefähr 3 Tage. Dann wird's gerendert. Dann geht das nochmal so durch Durchsicht bei uns, die nochmal guckt, passt alles, sind irgendwelche Fehler drin und so ein Kram. Und dann wird's hochgeladen.
Jetzt gibt's ja mehrere Schnitttechniken. Also man kann ja alles machen. Von sehr wenig, Animationen, Übergänge da drin, Zooms, wie du das sagst. Diese Zoom-Technik ist ja gerade was so ein bisschen, ich sag mal, unvogue ist halt schon seit längerer Zeit. Ne? Also auch so, wenn man Frontalaufnahmen macht, dass man dann für bestimmte Aussagen halt näher ranzoomt.
Genau,
wenn jetzt so der durchschnittliche Zuschauer sagt, ich schneide da zu Hause in meinem Videoprogramm irgendwie ein Heimvideo, dann drückt man vielleicht mal ein bisschen zu viel auf den Effekt-Button, ne? Und dann drehen sich Sachen und fliegen von links und rechts rein. wie macht ihr das? Was ist so gerade das, wo ihr sagt, das funktioniert bei der Zielgruppe gut? Welche Effekte, also vom Schnitt her, ne? Wo geht ihr da hin? Was beachtet ihr? Was muss man machen, damit ihr am Ende sagen könnt, ja, da geht es nicht nur darum, dass die Zielgruppe die Informationen mitnimmt, weil die Videos natürlich auch Inhalt haben, sondern wo ihr sagen könnt, das ist ansprechend und die gucken das auch, weil wir es so geschnitten haben. Mhm. Wie sieht das so aus?
Also wir achten schon stark darauf, dass wir unterbewusst viel mit Musik arbeiten. Das heißt, wenn jetzt eine lustige Stelle passiert, lassen wir im Hintergrund ganz leise auch einen lustigen Sound laufen. Irgendeine lustige Melodie. Den nimmt man gar nicht so richtig wahr, aber man hört sie trotzdem, wenn man genau hinhört. Oder bei spannenden Sachen machen wir einen spannenden Beat im Hintergrund. Wir nutzen viel Soundeffekte, Booms bei spannenden Aussagen zum Beispiel oder so DJ-Scratches. Kennt ihr bestimmt diese Booms? Wenn irgendwas Komisches gesagt wurde. Also wir arbeiten viel mit Soundeffekten und sowas und das macht viel aus am Ende. Das macht die Folge halt lebendiger, ne? Nicht so langweilig.
Wie lange ist so eine Folge am Ende, wenn sie rauskommt?
45 Minuten im Durchschnitt. Mal mehr, mal weniger, ja.
Habt ihr dann unter der gesamten Folge insgesamt Musik drunter und Soundeffekte drunter?
Okay. Komplett.
Und produziert auch mit mehreren Kameras, Einstellungen und so weiter?
Mit drei Kameras. Wir haben eine komplette Traverse. Wir haben ein eigenes Studio mit einer Hohlkehle. Wir haben eine Traverse oben mit den Lichtern. Wir haben ein eigenes Sound, eine eigene Soundecke. Wir haben mal extra jemanden angestellt, der nur Sound macht. Und ja, da gehört schon viel zu, ja.
Cool,
ja.
Gibt es Sachen, wo du sagst, das haben wir probiert, das hat gar nicht funktioniert? Also was bei der Zielgruppe überhaupt nicht angekommen ist, wo man gemerkt hat, so, ey, das haben wir, was weiß ich, so geschnitten, die Musik drunter gelegt, den Effekt da reingepackt und dann haben wir gesehen, das machen wir nicht.
Zu viele Effekte.
Ja.
Ja, es gab mal Folgen, da war zu viel drinne und dann haben die sich beschwert, dass zu viel nervige Sounds da drinne waren. Ja, da war wirklich alle paar Sekunden mal so.
Also geht's auch, würdest du sagen, in dem Video darum, über diese Techniken im Prinzip immer so die Dauer der, also den Zuschauer dran zu halten, im Prinzip über einen längeren Zeitraum.
Ja, genau.
Und dann immer wieder neue Akzente so reinzubringen.
Ja, so Watchtime ist ganz wichtig da. Ne, je kürzer die Watchtime, desto schlechter am Ende. Natürlich performt das Video.
Sind das so die Kennzahlen, die ihr euch dann auch anguckt, so im Nachhinein für die Folgen? Oder?
Ja, schon.
Also Aufrufe insgesamt, dann die Watchtime der einzelnen Folgen und so weiter.
Genau,
Reaktionen, Kommentare.
Ja. Kommentare immer sehr wichtig, ne? Wenn da Kritik kommt, dann setzen wir das natürlich auch um. Also Naim achtet da schon drauf. Neue Ideen, wir nehmen viele Ideen von den Erkenne-Ideen-Folgen auch aus den Kommentaren.
Okay, ja, cool.
Und ja, darauf achten wir schon.
Also ist euch dieses User-Feedback und so wirklich auch die Performance dann auch wichtig, um abzuleiten, was ihr halt optimieren könnt? So
ja, 100%.
Ja. Okay. Ja, cool. Daniel, ihr werdet ja jetzt auch aktiver und mit einem eigenen YouTube-Studio, habe ich schon gesehen, ne? Ich weiß nicht, wie spruchreif das ist, oder?
Das ist alles fertig. Das Einzige, was uns gerade noch fehlt, ist A, die Anleitung für Leute wie mich, damit ich weiß, wobei welche Knöpfe ich drücken muss an der Kamera, damit das alles von alleine funktioniert. Aber unser Team arbeitet daran. Und das Zweite, was fehlt, ist Zeit. Aber die nehmen wir uns jetzt ab demnächst und dann geht das los. Ne?
Cool.
Dann geht das los.
Was ist so euer Plan? Was verfolgt ihr dann für ein Ziel auch über YouTube?
Ja, ist eine spannende Frage. Ne? Also am Ende, wenn man nochmal so ein bisschen zurückrechnet, geht es natürlich darum, in Kontakt zu kommen zu potenziellen Mandanten, ne? Sprich Reichweite aufzubauen, um damit dann am Ende Umsatz zu machen. Und der Antrieb dahinter ist aber einer, dass in dem Bereich, wo wir tätig sind, also in der KI-Beratung, KI-Welt, viele Leute Sachen erzählen auf Social Media, in Videos und so, von denen wir regelmäßig sagen, das ist halt nett, aber das ist halt falsch. Also das kann man so sagen, wenn man damit noch nie praktisch irgendwie Berührungspunkte hatte. Und das wollen wir aufklären, weil wir viel mit Unternehmen arbeiten, die man teilweise auch kennt, die auch sehr groß sind, wo wir auf Situationen treffen, wo die Leute dann Erwartungen haben, Sachen gehört haben und so, oh, wir müssen das so und so machen, das ist alles völliger Käse. Und um dem ein bisschen Herr zu werden, haben wir uns Folgendes überlegt. Wir folgen da einem Modell, was auch schon ganz viele andere Unternehmer von den USA machen, nämlich zu sagen, wir nehmen einfach unser Wissen, das wir haben, und geben das kostenlos raus. Wir wollen mit dem Wissen, das wir haben, nicht Geld verdienen. Und werden also Longform-Content produzieren, wo wir dann in einer Zeitspanne, die noch zu definieren ist, also ich wette, so um 30 bis 45 Minuten ist da so der Sweet Spot wahrscheinlich, wo wir darüber sprechen, zum Beispiel, wie man A, B oder C macht, warum man das so und so macht. Also wirklich auch detailreich, nicht nur ein Sales-Pitch 30 Minuten lang, davon halten wir auch nicht so viel. Und es wird dann halt so sein, dass mein Kollege Andreas und ich uns halt vor die Kamera setzen, auf Play drücken oder auf Record for that matter. Und dann so ein bisschen erzählen.
Cool. Also mehr so educational Content quasi.
Ja, weil wir halt B2B machen. Ne? Also viel so von Content, der so Richtung B2C geht, wo es dann halt auch darum geht, so Spannungsbögen zu haben, die Leute abzuholen. Ne? Ja, da geht es bei unserer Zielgruppe nicht darum. Also für uns aus verkäuferischer Sicht ist das ein Instrument, um das Vertrauen in uns als Person, auf die Personenmarken, aber dann auch ins Unternehmen und damit mittelbar auch ins Produkt, das sind also die drei Dimensionen, nach oben zu treiben. Also wenn wir dann mit Leuten in einem Vertrieb sind, dass wir sagen können, ey, du hast Frage A, B und C, da haben wir was Fertiges für, kannst du dir kostenlos angucken, musst du uns gleich für bezahlen. Und das erhöht natürlich das Vertrauen. Außerdem können wir halt zeigen, dass wir ein bisschen Ahnung haben von dem, was wir erzählen. Und das Einzige, was ich den Leuten halt jetzt schicken kann, ist Aufnahme aus dem Fernsehen. Was halt auch nett ist, aber ist halt nochmal was anderes, als wenn wir selber zielgerichtet für die Zielgruppe produzieren.
Ja, absolut. Auf jeden Fall. Bobby, du bist ja so als Person, auch wenn man dich jetzt im Video so sieht und so weiter, schon auch jemand, der sehr auffällig ist, würde ich jetzt mal sagen, auch mit den Tattoos im Gesicht und so weiter. Wie häufig passiert es dir, dass du darüber vielleicht auch aneckst irgendwie oder darauf angesprochen wirst?
Angesprochen oft, aber immer positiv.
Ja?
Ja.
Was ist das so für Feedback, was du dann kriegst?
Krass, dass du dich das traust. Ich würde das nie machen, aber bei anderen finde ich das cool und ja, sowas.
Ja? Okay.
Also ich habe eigentlich noch nie was klar von so meiner Oma oder sowas, ne?
Andere Generation vielleicht. Ja,
aber okay. Sonst eigentlich nicht.
Okay. Und wie hat sich das mit den Tattoos so entwickelt? Sind das also Tattoos, die über deine Jugendzeit entstanden sind, oder ist das so ein schleichender Prozess irgendwie gewesen? Oder wie kam es dazu?
Boah, angefangen hat das mit 17. Ich fand es irgendwie cool. Und alles Weitere kam so im Verlauf meiner damaligen Zeit, ne?
Mhm.
Ja.
Auf die würde ich jetzt gerne nämlich nochmal ein bisschen eingehen, weil du hast ja eine bewegte Geschichte so hinter dir. Auch eine kriminelle Vergangenheit, kann man sagen. Vielleicht magst du einfach nochmal ein bisschen erzählen. Also wie ist aus dem Bobby von damals der Bobby jetzt von heute geworden?
Also mit 20 ich habe mit Drogen und Waffen gehandelt. Ich hatte mehrere Hausdurchsuchungen, das SEK war bei mir, hat bei mir die Scheiben eingeschlagen, ich wurde festgenommen und ja, war drogenabhängig, hab viel Scheiße gemacht, ja, sowas alles.
Was war das für dich für ein Gefühl, als plötzlich das SEK da bei dir in der Wohnung stand?
Damals war mir das eigentlich relativ egal, sag ich dir ehrlich. Ja, das war aber auch noch ein anderer Kopf, ne? Ich war ja wirklich jeden Tag zugepumpt mit Drogen. War ein bisschen verwundert, aber ich habe da nicht so wirklich was gefühlt. Ja, die haben mir in die Scheiben eingeschlagen, weil die hatten einen Rambock und wollten die Tür aufmachen, aber die Tür ging nicht auf und deswegen mussten sie die komplette Scheibe einschlagen. Dann sind die reingekommen mit 8 Leuten, ein Hund, ein Fotograf von der Stadt und so ein Zeugen noch, der immer mitkommen muss.
Okay.
Und dann haben sie meine Bude durchsucht, da ja, nach Sprengstoff und ja.
Krass. Wie ging es danach weiter?
Ich sollte ein halbes Jahr ins Gefängnis, aber da war ich noch 20, das war am 2. November 2016 und am 9. November wurde ich 21. Ich habe also noch Jugendstrafrecht bekommen.
Okay.
Ein Glück. Hab nicht mal Bewährung gekriegt, obwohl die alles mögliche bei mir gefunden haben. Die haben bei mir Sprengstoff gefunden, alles mögliche an Waffen, Munition, alles. Also die haben bei mir die Scheiben eingeschlagen, weil die eine Knarre gesucht haben.
Okay. Wann war so für dich der Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt irgendwie sollte ich vielleicht mal was ändern?
Wir haben ein, zwei Stunden nach der Hausdurchsuchung haben wir meine Mutter abgeholt von einer Tankstelle. Die hat eine eigene Tankstelle in Kratertal. Und die hat so angefangen zu heulen, weil ich dann mit dem SEK vor der Tür stand. Die musste halt mitnehmen. Tankstelle musste geschlossen werden. Und dann mussten wir zu meinem Auto fahren, weil die hat noch einen Durchsuchungsbefehl für mein Auto. Und ich wusste aber nicht, wo er steht. Das stand bei Freunden von meinen Eltern. Und dann habe ich gemerkt, okay, kann nicht so weitergehen.
Wie hat sich das überhaupt damals für dich so entwickelt? Wie bist du da so reingerutscht?
Ich wollte sowas immer mal probieren. Ich habe vorher Rauchen gehasst. Ich habe nie geraucht vorher. Ich habe nie Alkohol getrunken. Das erste Mal, wo ich angefangen habe, war sogar in Hameln.
Ja?
Ja.
Okay. Damals als Jugendlicher dann irgendwann?
Das hat angefangen mit 20. Also hat angefangen mit 20 und hat gerne mit 20.
Okay.
Und das war dann direkt sehr stark, ja.
Okay, krass. Und ich habe in einem Beitrag über dich gelesen, dass die Freunde, die du damals irgendwie hattest oder glaubtest, dass es deine Freunde sind, die dann relativ schnell irgendwie nichts mehr mit dir zu tun haben wollten. Wie war das so in der Zeit irgendwie auch, was dein Netzwerk so anging zu der Zeit?
Ja, schon krass. Also es hat sich niemand mehr bei mir gemeldet, konnte man aber auch nicht, weil mein Handy wurde weggenommen, aber da hat man erst gemerkt, dass so in diesen Drogenkreisen und sowas es wirklich eigentlich nur darum geht, zu konsumieren, und richtige Freunde ist eigentlich relativ selten. Ich habe auch mit niemandem mehr heute Kontakt gehabt, oder ich habe mit niemandem mehr bis heute Kontakt, und ich stand dann alleine da, ne? Von jetzt auf gleich. Ja. Ich habe meine Ausbildung verloren damals. hatte keine Freunde mehr, meine Eltern waren sauer auf mich.
Wie hast du es geschafft, dich dann da wieder rauszuholen aus diesem Tief?
Ich hatte einen Nachbarn, der alles miterlebt hat und der ist selbstständig. Der hat einen, wie nennt man das? Der baut so Campingdächer auf in ganz Europa. Mhm. Und der hat mir dann einen Job angeboten, glücklicherweise so ein halbes Jahr später. Und dann habe ich da angefangen und das heißt, ich war vom Montag bis teilweise Samstag weg unterwegs in ganz Europa, hatte also nie wieder die Möglichkeit, irgendwie zurückzufinden. Und das ist alles Kopfsache. Also ich bin ja nicht doof und die Leute, die sagen, die können nicht aufhören, die wollen es am Ende aber auch nicht.
Okay.
Also wenn jetzt, ich habe schon ganz oft von Kiffern gehört, ja, ich kann nicht aufhören, ja, dann will das auch nicht. Mhm. So, ich konnte von jetzt auf gleich aufhören, von einer von einem Tag. Ich habe Rattengift zu mir genommen, ich habe Morphium genommen, ich habe Teledin genommen, Koks, Teile, Pep, Gras, alles Mögliche. Jeden Tag.
Okay. Und trotzdem ist es dir gelungen, dann relativ schnell die Reißleine zu
ziehen? Von jetzt auf gleich, also von einer auf den anderen Tag. Ab dem 2. November habe ich nichts mehr genommen, 2016.
Okay. Und seitdem komplett sauber?
Komplett.
Und wäre für dich auch nie wieder ein Thema, das irgendwie in die Hand zu nehmen?
Nee, auf keinen Fall. Der Verlust ist jetzt viel größer, ne?
Kann ich mir vorstellen. Bei dem, was du dir jetzt aufgebaut hast dann in der Zeit dazwischen, ne? Was würdest du denn jetzt Leuten, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind oder waren, raten zu machen? So nach den Erfahrungen, die du selber gesammelt hast?
In diesen Drogenkreisen.
Genau.
Ist immer schwer zu sagen, aber am besten entferne dich von den Leuten. Weil ich hatte damals auch zwei Leute, die nichts genommen haben, die mich immer dazu ermutigt haben, aufzuhören. Mhm. Auf die habe ich nicht gehört, ich habe auf die anderen gehört. Und mein Rat ist eigentlich immer, auch wenn es schwierig ist, zu den Leuten zu gehen, die eben nur das Gute von dir wollen, auf seine Eltern zu hören oder sich irgendwie Hilfe zu suchen, wenn man da nicht mehr raus kann. Ne? Das machen ja die wenigsten. Oder mit Leuten zu sprechen, die vielleicht, ich habe das ja auch mal angeboten, von der Stadt Rinteln hatte ich mal so ein Projekt mit einem Kumpel hier auch aus Hameln, dass wir da Jugendliche, die so drogenabhängig sind, denen wollten wir helfen, darauf wegzukommen und bei meinem Kumpel im Studio sollten die singen, rappen, wo auch immer die Bock drauf hatten. Ich hätte da ein Video zugedreht, kostenlos, dass sie so auf andere Gedanken kommen und dass sie vielleicht mit mir sprechen. Weil ich habe damals auch schon in Zeitungsartikeln gesagt, es ist immer besser, mit jemandem zu sprechen, der das alles durchlebt hat, als mit Psychiatern, die es nur aus Büchern kennen.
Mm, verstehe ich.
Ja. Weil die können das weniger vielleicht nachvollziehen oder die Leute, die abhängig sind, wollen lieber mit jemandem sprechen, der es auch richtig erlebt hat. Mm. So wie Carsten Stahl zum Beispiel.
Mm-hmm. Ja.
Was für ein Nachhall hat das nach heute noch? Also du warst ja gesagt, du bist nicht ins Gefängnis gegangen, du bist nicht vorbestraft, oder?
Doch.
Okay, also bist schon unter...
Ja, ich darf nicht nach Amerika einreisen.
Okay. Ja.
Ich darf nie wieder zur Bundeswehr.
Hat das Auswirkungen auf deinen Job heute, so im Alter, also jetzt nicht, wahrscheinlich nicht jeden Tag, ne? Aber gibt es so Momente, wo du merkst, so ja, das taucht irgendwie wieder auf?
Nee, gar nicht. Okay. Ich gehe da so offen mit um, dass mittlerweile kriege ich gar nichts mehr Negatives. Also ich habe noch Tattoos von früher, die verboten sind. Ich war ja auch in der rechten Szene drin, ich war auch im Motorradclub drin. Ich war das jüngste Mitglied in Niedersachsen, im Motorradclub.
Okay.
Ja,
das auch in der Zeit, so um die 20 oder?
18 bin ich eingetreten, ja.
Mhm. War dann aber auch vorbei, als so diese Zeit für dich im Prinzip vorbei war, was du erzählt
hast? Nee, das war 18 bis 20 und dann habe ich einfach geswitcht mit Drogen und Waffen.
Ach so, ja, okay.
So noch vier von früher, sowas hier. Also das ist Paragraphenzeichen und so durchgestrichen. Dann sowas hier. Das kann ich jetzt nicht sagen, was es ist, aber dann habe ich hier noch alles stehen. Und ja.
Aber du gehst sehr offen damit um.
Ja, ich würde es auch nicht wegmachen.
Mhm. Also warum ist es dir wichtig, damit auch so offen dann umzugehen? Du könntest auch sagen, okay, ist irgendwie ein unschöner Teil meiner Vergangenheit, möchte ich jetzt nicht mehr so thematisieren.
Ja, aber es ist Teil meiner Vergangenheit und ich glaube, hätte ich das alles nicht durchlebt, dann wäre ich vielleicht nicht heute da, wo ich bin. Deswegen würde ich mir das auch nie weglassen. Ich stehe da nicht mehr zu, das ist klar. Aber ich würde es niemals wegmachen lassen, weil ich mir denke, es ist halt ein Teil meines Lebens und ich habe dazu eine Geschichte.
Und hat dich zu dem gemacht, der du jetzt bist im Prinzip. Ja, okay. Inwiefern spielt das jetzt auch noch eine Rolle? Du hast gesagt, du hast auch schon mal irgendwie so Projekte mit angeboten oder auch Hilfe angeboten im Prinzip. Also wie wichtig ist es dir, auch durch deine Art und Weise aufzuklären, irgendwie anderen zu vermitteln, irgendwie, dass es auch mal scheiße sein kann und dass es dann halt wieder besser wird, wenn man sich selber irgendwie rauszieht oder sich Hilfe sucht, so unterm Strich. Also wie wichtig ist so dir dieses Angebot auch darüber zu machen, über deine offene Art damit umzugehen?
Schon wichtig, würde ich sagen. Aber ich muss sagen, jetzt damals das Angebot mit Rinteln, das wurde einfach irgendwie nicht richtig von der Stadt auch angeboten, hatte ich das Gefühl. Also es wurde nicht richtig unterstützt. Das heißt, eigentlich würde ich das schon gerne viel größer machen. Aber die Unterstützung dahinter brauche ich ja trotzdem irgendwo, was Werbung angeht, vielleicht so ein bisschen, ne? Auch von Rinteln, von der Stadt oder was weiß ich auch immer. Und das gab es damals nicht. Mhm. Ich weiß nicht, woran es lag. War eigentlich ein cooles Projekt. Mhm. Aber ja, ich würde schon gerne mehr damit machen. Ne?
Okay. Und dieses Videothema, um nur damit auch nochmal jetzt so den Übergang zu finden, das hat sich parallel danach entwickelt. Du hast ja gesagt, im Prinzip, also war so ein Hobby. War das auch schon ein Hobby zu der Zeit oder war das eher so, dass sich das im Nachgang dann konkretisiert hat?
Nee, damals war wirklich nur die ganze Scheiße bohren im Kopf. Das war alles wirklich ab dem Zeitpunkt, wo ich bei Wesergott war, ab da fing das an. Vorher hatte ich nicht mal Berührungspunkte. Ich wusste echt nicht mehr am Computer. Ich habe mir nur deswegen einen PC geholt damals.
Ach so, okay.
Um schneiden zu können. Vorher habe ich sowas nie gemacht.
Okay, ja, cool. Aber ist jetzt im Prinzip auch so deine Leidenschaft geworden und im Prinzip vielleicht auch ein Teil davon, dass du irgendwie gar nicht mehr durch diese Erfüllung so im Umkehrschluss irgendwie gefährdet bist, in Anführungsstrichen, um da irgendwie in diese Richtung wieder abzurutschen?
Nein. Auf keinen Fall. Nee. Da steckt viel, viel hinter. Ich habe mir jetzt ein Haus gekauft vor 2 Jahren. Mhm. Das will ich nicht verlieren. Ich habe mir viel damit aufgebaut, viel Reichweite aufgebaut. Und ich denke, muss ich zugeben, oft an früher. Mhm. Ich bereue auch nichts in meinem Leben. Nichts, was ich gemacht habe, bereue ich. Aber ich würde es nie wieder machen.
Wo soll die Reise so hingehen für dich? Was ist so... Also du wirkst sehr zufrieden mit dem, was du erreicht hast. Ne? Es scheint dir sehr viel Spaß zu machen. Was ist so dein Plan? Wo würdest du gerne hin?
Ich habe immer gesagt, ich will der bekannteste Cutter Deutschlands werden. Mhm. Nicht unbedingt mit meiner Arbeit, sondern mit dem Ganzen, was ich jetzt erzählt habe. Mhm. Dass man, wenn man Bobby hört, deswegen lege ich schon viel Wert darauf, das so ein bisschen präsenter zu machen. Mhm. Dass man weiß, okay, der ist Cutter, der hat diese und diese Geschichte und das ist mein Ziel eigentlich. Natürlich erfolgreicher werden in meinem Videoding, aber ich habe bisher eigentlich alles erreicht, was ich erreichen wollte. Ich bin zufrieden. Ich habe meinen festen Kundenstamm. Ich habe super Freunde neben mir. Ich habe einen tollen Job, alles und ja.
Wie gehst du damit um, dass du bei so reichweitenstarken Formaten halt immer der bist, den man nicht sieht? Also ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere sagt, ja, ich würde aber schon gerne vor der Kamera sein oder halt irgendwie mich auch sichtbar in so einem Video hinterlassen. Und wenn man sich ein bisschen umguckt, dann weiß man ja, es gibt ja zumindest im Musikbereich viele, die dann nochmal so eigene Tunes mit reinbringen in so einen Song, wo du erkennst, okay, ne, der hat den Beat gemacht oder sowas. Oder halt eigene Intros davor, dahinter packen. Ist das so ein Thema für dich oder sagst du, bist zufrieden mit dem Cutting und du musst gar nicht vor der Kamera stehen, in dem Format zumindest?
Nee, ist eigentlich vollkommen in Ordnung für mich. Ne, das so ist halt mein Job. Also ich bin ja sehr präsent, was es angeht. Also die meisten Leute wissen auch, dass ich diese Videos mache. Und ich teile auch viel bei Instagram, so ein bisschen im Hintergrund, wenn wir drehen und die Leute können sich das angucken. Oder es ist auch sehr präsent gewesen. Ich war selber mal Kandidat bei uns in der eigenen Folge, weil er kenne den Kriminellen. Da war ich aber schon Mitarbeiter. Aber Nahim wusste von damals nichts, habe ihm nie was erzählt. Mhm. Da war ich schon 1,5 Jahre da und dann kam ich rein, dann meinte er, oh, ist er jetzt wirklich hier? Ist es seine echte Story oder ist er nur eingesprungen, weil jemand abgesagt hat? Und dann habe ich das alles erzählt und dann kam das da auch nochmal. Also die Leute wissen schon, dass ich das mache, aber jetzt regelmäßig vor der Kamera stehen, da in dem Format, wäre eigentlich Quatsch. Deswegen ist es eigentlich fein für mich.
Cool. Und du vermittelst dein Wissen als Cutter ja auch weiter. Ich glaube, du hast so eine Community irgendwie, so eine Gruppe, ne?
Ja, genau. Ich habe eine eigene WhatsApp-Gruppe damals gegründet. Das ist jetzt mittlerweile die größte WhatsApp-Gruppe, was Cutter angeht in Deutschland. Mhm. Da haben wir alle möglichen drin, Profis, Anfänger, Leute, die Thumbnails erstellen. Da vergebe ich auch manchmal Jobs. Das heißt, wenn Influencer mich anschreiben und ich kann ja nicht alles. Also ich kann mit Photoshop kann ich nichts machen. After Effects auch super schwer. Und wenn ich dann jemanden habe, der in meiner Gruppe ist, der das kann, vermittle ich das weiter. Ich nehme da auch nichts für. Also provisionslos. Ich gebe das einfach so weiter, den Job. Mhm. Cool. Und sowas mache ich.
Welches Ziel verfolgst du so damit? Also erstmal so Netzwerk aufbauen, dich als Experte so irgendwie positionieren oder in welche Richtung geht so diese Gruppe?
Experte finde ich immer schwierig zu sagen. Klar kann ich viel, aber Experte immer so, ne? Aber ich habe damals mir alles selber beigebracht, hauptsächlich. Ich hatte so, hier Robin Ilge hat mir oft geholfen damals, ne?
Ja, okay, cool.
Bei so Kleinigkeiten. Aber da so hätte ich auch gebraucht, der mir vielleicht so Dinge erklärt und ich finde das halt wichtig, Leuten zu helfen, gerade heutzutage, weil heutzutage will jeder Influencer werden, Cutter, Kameramann, irgendwas mit Social Media zu tun haben. Und die Programme werden immer umfangreicher und dann habe ich gedacht, okay, dann biete ich einfach mich selber mal an und ich will einfach den Leuten helfen. Umsonst, also alles kostenlos.
Ja, okay, cool.
Lass uns darauf mal vielleicht mal kurz reingehen. Du hast gesagt, jeder möchte da irgendwie heutzutage was machen. Das sehen wir ja auch, ne? So, dass viele überlegen so, mein Beruf für TikTok-Star. Und,
ja.
Aber wenn du jetzt jemanden hast, der sagt, ey, ich habe was in meinem Kopf, ich habe was zu erzählen, ich habe eine Geschichte, ein Hobby, was mich bewegt und ich will das irgendwie auf YouTube bringen, aber ich bin so eine Person. Was würdest du denen empfehlen? Wie sollen die das machen, ohne dass man jetzt sagt, ich muss so eine Crew anstellen und einen Cutter anstellen und einen Sound-Engineer anstellen oder so? Die einfach sagen, ich habe von mir aus ein iPhone, die machen ja nicht, das ist ja okay, ne? Das würdest du jetzt nicht sagen, aber okay.
Die heutigen iPhone-Kameras sind krass.
Aber wenn wir da jetzt mal gucken und sagt, ey, ich erzähle irgendwas über ein Thema, was mich bewegt und ich will das irgendwie den Leuten mitgeben, wie kann ich so machen, dass es halt nicht so ist, dass es jemand anguckt und denkt sich, oh Gott, was ist das denn?
Ich würde trotzdem irgendwie auf Equipment schon achten, also Ton. Wenigstens Ton. Ton ist das Wichtigste und man muss sich abheben von der Masse. Man muss irgendeine Persönlichkeit haben, irgendeinen Charakter haben oder irgendeine Idee, die sich abhebt von, weil heutzutage, es gibt alles. Man hat alles schon mal irgendwie gesehen. Man könnte jetzt, das hat Nahim ja damals auch mit Erkenne Ding gemacht, das gab's ja, das kommt aus Amerika.
Mhm.
Der hat es einfach nur ein bisschen umgewandelt und hat es dann hier in Deutschland neu gemacht, dass man sich vielleicht im amerikanischen Markt orientiert oder einfach über Dinge spricht. Persönliche Dinge sind immer sehr interessant.
Würdest du sagen, dass der Versuch, etwas perfekt zu machen, in dem Bereich eigentlich schadet? Also wenn ich jetzt sage, Perfektionismus, das Video muss perfekt ausgeleuchtet sein, der Sound muss perfekt aussehen, das alles muss perfekt sein, dass es vielleicht dann gerade langweilig wirkt?
Bei Ton nicht. Hm? Ton muss perfekt sein, aber sich gut anhören. Aber ich würde schon sagen, man steht sich dann selber im Weg. Ich bin nämlich auch so, dass ich alles perfekt haben will und gehe immer wieder am PC, nochmal neu, Render, nochmal neu. Am Ende sieht's aber keiner. Man sieht es einfach nur selber, ne? Ob man jetzt da mal kurz neben der Kamera herkt oder so ein Kram. Aber ich würde schon sagen, das schadet einem selber teilweise sogar.
Also Ton ist ein Thema.
Ja,
wie kriege ich das gut hin, wenn ich jetzt da so eine One-Man-Show bin?
Einfach so DJI-Ansteckmikrofone reichen schon. Weil manche filmen entweder nur mit dem Handykamera Ton oder halt mit so einem Aufsteckmikrofon. Man sollte schon, kosten 200-300 Euro, sollte man schon investieren.
Also Mikrofon nah am Gesicht nach Möglichkeit, wem das jetzt nicht sagt, die kennt man üblicherweise. Die kommen bei vielen neuen YouTube-Videos von so Influencern vor. Das sind diese kleinen runden Dinger zum Beispiel, so irgendwelche Influencer von großen Supplement-Firmen an der Cappy tragen oder so, um jetzt Namen zu nennen. Also die kann man mit Bluetooth im iPhone verbinden, kann die da reinstecken, die nehmen auf, die sind überschaubar von den Investitionen. Das ist was, wo auch ich sagen würde, ja, das lohnt sich. Licht ist auch so ein Thema, oder?
Man sollte wenigstens eine Lampe von vorne aufstellen können. Man muss nicht unbedingt speziell ausrichten, rechts, links. Man sollte einfach von vorne, es gibt so diese runden Lichter.
Diese Ringlights.
Ja, reicht schon aus. Mhm. Für den Anfang ist das okay.
Okay.
Also schon professioneller Look im Prinzip, Licht, Ton im Prinzip sollten passen, aber das Gesamtkonzept, das Skript muss jetzt nicht von vorne bis hinten komplett durchdacht, perfekt sein, sondern lieber erstmal machen und dann halt Erfahrung.
Genau, authentisch bleiben, ne? Ich bin sowieso kein Fan von Skripten oder sowas. Man kann sich eine Idee aufschreiben, worüber man spricht, vielleicht einzelne Punkte, aber ansonsten sollte schon alles frei vom Kopf her kommen. So trainiert man auch. Für solche Sachen zum Beispiel.
Ja, das ist
wenn
so.
Wenn das alles frei rauskommt.
Wir haben ja auch keine Frage jetzt vorher groß abgesprochen, sondern im Prinzip so sehr frei erstmal das Ganze gemacht. Und ich glaube, dann am Ende profitiert die Geschichte auf jeden Fall davon, dass es halt nicht so aufgesagt irgendwie rüberkommt.
Ja. Lass uns nochmal vielleicht einen kleinen Ausflug in den verwandten Bereich machen, nämlich das Streaming. Also bei euch ist es ja so, ihr nehmt auf, du hast genug Zeit bis zur Deadline, das zu cutten, kannst immer wieder drüber gehen. Streaming ist auch ein großes Thema bei vielen, ob das jetzt Gaming ist oder Opinion oder Reaction-Streaming, was auch immer. Das kennt ihr vielleicht der eine oder andere auch von Twitch oder YouTube Lives oder sowas. Hast du da Erfahrung mit und was ist da anders, wenn man das jetzt mal Richtung so Production anguckt?
Also wir streamen teilweise auch unsere Folgen bei YouTube. Gehört viel mehr Equipment dazu. Also so wie wir es bei uns machen, da liegen wir schon im sechsstelligen Bereich, was nur Streaming-Equipment angeht. Ne? Wir haben eine riesen Produktion, wir können aber auch von aus der ganzen Welt aus streamen. Wir haben so Koffer, die können wir einfach mitnehmen, aufbauen und dann über Starlink oder sowas zum Beispiel streamen. Ich würde sagen, die Streaming-Bubble ist sogar noch ein bisschen breiter gefächert und auch schwieriger am Anfang. Da kann es sein, dass du wirklich über Jahre hinweg einfach nur 10 Zuschauer hast. Also da musst du da, die bei Twitch zum Beispiel oder bei Kick gibt's da mittlerweile auch, da reinzukommen, da braucht man schon Kontakte, würde ich sagen, heutzutage. Da muss man schon bei den großen Streamern irgendwie auftauchen oder bei größeren Streamern auftauchen, um da wirklich erfolgreich zu werden mittlerweile. Es gibt so Sonderfälle wie Tim Gio zum Beispiel, der aktuell im Hype ist, aber sonst ist es, würde ich sagen, sogar mit am schwersten bei Twitch durchzustarten, ja.
Also du sagst so ein bisschen auf die Reichweite von anderen aufspringen, da Erfahrung sammeln, dann vielleicht von denen ein bisschen gepusht werden. Mhm. Nachvollziehbar ja eigentlich. Ja, das ist ja auch so ein bisschen, wenn man auf YouTube guckt, wenn man jemanden hat, der auf ein Video von mir eine Reaction macht, dann pusht meine Reichweite das ja. Also mindestens mittelbar, ja. Es gibt ja Leute, die machen extra Reaction-Videos, weil die sagen, wir wollen die Reichweite von anderen nicht pushen. Mhm. Dann habe ich die Zuschauer, das ist halt häufig bei kontroversen Themen sowas, ne, oder politischen Themen. Aber grundsätzlich ist halt so, wenn da jetzt so ein YouTuber aus Stade oder sowas auf ein Video von mir reactet, der halt Millionen Publikum hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich da Follower gewinne. Vorausgesetzt, es ist eine gute Reaktion.
Ja, auf jeden Fall, ja. Okay. Zum Beispiel bei einem Rohat war das so, der hat damals GTA, wie nennt man das immer? RP gemacht, so Roleplay, genau. Und der war am Anfang relativ klein über Jahre und der hat aber seine Stimme so gut verstellt, dass er jetzt einer der erfolgreichsten Streamer ist.
Okay.
Der kam dann so in diese Bubble mit Eli, Monte und alles und sehr jung war der, ich glaube, der war damals 18 und hat damals schon sechsstellig im Monat verdient, ne? Nur weil er halt so eine gute Stimme, dieses gut gespielt hat. Ja. Also man muss halt, wie ich eben schon sagte, mal ein bisschen rausstechen, irgendwas Besonderes machen. Dann klappt's eigentlich, wenn man durchzieht, irgendwann von allein.
Hast du selber Vorbilder so für dich auch in deiner Rolle oder orientierst du dich an irgendwem?
An Cuttern?
Cutter oder auch Persönlichkeiten irgendwie generell?
Also Cutter kenne ich keine anderen eigentlich, außer unsere. Mhm. Wir sind da ein paar, ich bin da nicht alleine. Shao Casado ist ein cooler Videoproduzent, der produziert für Shirin David, 187 und sowas, hat er schon gemacht, der macht coole Videos. Ansonsten Vorbilder. Würde mir jetzt auf die Schnelle nicht einfallen. Nee, eigentlich nicht.
Hast du dir, du hast ja schon gesagt, du möchtest der bekannteste Cutter in Deutschland werden. Ist das halt wirklich auch so ein konkretes Ziel, was du dir gesetzt hast? Also manche machen ja so Vision Boards oder irgendwie sowas. Oder ist das wirklich so ein konkretes Ziel, auf das du hinarbeitest, auch über diese Gruppe oder so? Oder ist das mehr so, ist cool, wenn es sich ergibt, ist aber jetzt auch eigentlich so nice to have irgendwie?
Ich mache da schon viel für, ja. Wie gesagt, ich habe ja dieses Format, wo ich andere Leute anspreche, das will ich gerade wieder so ins Rollen bringen. Das hatte ich ja, da hatte ich jetzt ein Jahr Pause und da hatte ich schon alle möglichen Leute. Also da war Ali Boumaier, für Alpagan habe ich auch schon Videos gedreht. Jetzt Cody war da, Almira, eine riesen TikTokerin aus Österreich, die ist extra nach Frankfurt geflogen. Dann Linushka, mit der treffe ich mich bald, die ja gerade so ein bisschen im Hype ist wegen dieser Trennung. Wen habe ich denn noch da? Kool Savas, Enno, die haben zugesagt, die wollen das bald machen. Also ich sorge schon, ich versuche schon an große Leute ranzukommen, die mit mir diese Videos machen. Ist ja wirklich kostenlos. Ich fahre auch zu den Leuten hin. Mhm. Ich schreibe aber auch unten in die Beschreibung, dass es gestellt ist. Mhm. Also es ist wirklich die rein zur Unterhaltung. Und das ist das, was ich am meisten aktuell, wo ich am meisten Power reingebe, ne, in dieses Format.
Cool.
Kommt auch mal sehr gut an. Also da haben schon Millionen Menschen mit erreicht. Oder ich mache auch meine POV-Videos.
Mhm. Habe ich auch schon gesehen, ja.
Über Instagram, so lustige POV-Videos. Damit habe ich im ersten Monat 10 Millionen Aufrufe gemacht.
Cool.
Und jetzt, bis jetzt sind es, glaube ich, 25, 30 Millionen in 4-5 Monaten insgesamt, ne? Mit bisschen Pause.
Wo du es ja aber auch jetzt nicht an eine regionale Zielgruppe irgendwie ausspielst, sondern halt, also deutschlandweit.
Ja. 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 Teilweise sogar überregional mit diesem Arda Sacik-Video. Hast du
das
gesehen?
Das habe ich gesehen, ja.
Da sitze ich so auf dem Sofa. Kennst du Arda? Der diesen Lauf gemacht in Amerika.
Ja, ja, ja.
Und dann, das war wirklich eine echte Situation. Ich war in Hannover im Büro nachts, habe diesen Livestream geguckt, habe Chicken Nuggets gegessen und Jamal saß neben mir und hat auch irgendwas gegessen.
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, oder Jamal hat gesagt irgendwie, ja, boah, wir sitzen hier, gucken den Livestream, aber essen Fast Food. Und dann dachte ich so, boah, das wäre eine gute Real-Idee.
Mhm.
Da bin ich nach Hause gefahren, dann habe ich dieses Real gemacht, wie Arda auf dem Fernsehen läuft. Ich sitze auf dem Sofa mit Chipstüten über mir, Duplo und sowas und sage, boah, lauf mal nicht so langsam oder sowas ähnliches. Das war's. Das waren so 7 Sekunden. Das hatte, das habe ich um 11 Uhr am nächsten Tag hochgeladen. Das hatte um 18 Uhr die erste Million, um, weiß nicht, 20, 23, 22 Uhr die zweite Million und am nächsten Tag hatte es schon die dritte Million. Jetzt hast du, glaube ich, 4 Millionen Aufrufe.
Krass.
War so gut getimed.
Ja.
Und sowas versuche ich dann immer zu machen, ne? So lustige Sachen.
Ein Thema, was ja natürlich auch bei solchen Sachen immer mitschwingt, ist so die Negativität von manchen Menschen, ne? Also es gibt ja nicht nur Leute, die es dann hypen, sondern es ist ja auch leider so, dass viele Sachen viral gehen, weil Leute da eben negativ drauf reagieren, ne? Wie gehst du damit so um?
Ich krieg gar nicht so viele negative Sachen. Also ein paar Leute, die beleidigen mich dann einfach so, aber mittlerweile, also es interessiert mich eigentlich nicht. Weiß nicht. Ich weiß ja, dass die Leute da irgendwo hinter so einem Account stecken und das einfach so schreiben. Also niemand im Internet meint sowas eigentlich ernst. Ich krieg paar private Nachrichten auch, muss ich sagen. Die poste ich dann aber immer direkt in der Story und verlinke die Leute dann, damit das auch sehen.
Okay.
Ja, das machen mittlerweile viele.
Machen echt viele, ja. Manche posten auch das Profilbild oder irgendwelche Bilder, aber ich mache das auch. Ich mache einen Screenshot, poste in der Story, verlinke die dann und das war's. Aber ansonsten interessiert es mich eigentlich relativ wenig. Was bei manchen aber nicht so ist, ne? Manche nehmen das wirklich ernst. Heutzutage ist auch Mobbing ein krasses Thema, was im Internet was angeht, ne? Aber man sollte da schon drüber stehen können, wenn man sich entscheidet, irgendwie im Internet öffentlich zu sein. Da muss das auf jeden Fall gegeben sein, da irgendwie rüberstehen zu können. Ja. Aber ich höre immer wieder, dass das nicht klappt bei vielen Leuten.
Ja, Neid ist die beste Form der Anerkennung. Ja. Ne? Und ich muss immer zusagen, das sage ich auch immer Leuten, mit denen ich über sowas spreche, die meisten Leute, die da sitzen und solche Kommentare schreiben, die sitzen halt hinter der Kamera. Die sitzen nicht vor der Kamera. Die würden sich niemals da hinsetzen und sich selber auffilmen, aber können immer über andere meckern.
Das geht immer schnell, ja.
Ja, das stimmt.
Ich würde gerne noch auf ein Thema eingehen, Daniel, was ihr ja im Prinzip auch über Velaisui stark vertreten, nämlich dieses KI-Thema grundsätzlich. Du hast ja auch gesagt, also wie aufwendig teilweise so dieser Produktionsprozess ist. Welche Rolle spielt da aktuell für euch in der Produktion auch schon KI, auch im Cutten und so weiter?
Also wir machen Effekte teilweise mit KI. Oder Stimmen. So Voice-Over, wenn wir so Intros machen, dass dann halt eine KI-Stimme rüberkommt. Ist schon krass, was damit machbar ist heutzutage. Und ich muss auch sagen, ich habe ein bisschen Angst vor der Zukunft, was Schnitt angeht, weil irgendwann wird eine KI auch so ein Video schneiden können. Wo ich mir aber Gedanken mache, ist, kann eine KI wirklich rausfiltern, was wichtig ist für den Zuschauer in dem Moment oder eben nicht. Aber ansonsten, was so kleine Grafiken und sowas angeht, machen wir schon mit KI. Oder Thumbnail zum Beispiel. Okay. Für mich privat aber auch. Nutze ich auch öfter mal KI.
Okay. Und auch so, was diesen Rohcut und so weiter angeht, spielt da KI aktuell für euch schon so eine Rolle oder eigentlich eher?
Eher weniger. Ist bestimmt machbar, aber ich habe halt ein gewisses System, mit dem ich arbeite und ich glaube, das wird eine KI niemals checken, weil ich setze schon da Schnitte, wo nicht mal was rausgeschnitten wird. Also muss ich vorstellen, ich habe eine Audiospur von einem, danach kommt noch eine Audiospur, aber dazwischen ist kein Schnitt. Aber ich setze zwischen der einen und der anderen Audiospur schon einen Schnitt, damit ich das einfach rauslöschen kann, die einzelnen Blöcke.
Okay, verstehe.
Verstehst du? Und ich bin der Einzige in Deutschland, der mit Tastatur arbeitet. Also ich arbeite schneide nur mit Tastatur. Also die ganze Zeit nur so weit, kann ich immer zeigen. Das war jetzt zum Beispiel heute Nacht. Also ich nutze nicht einmal die Maus, sondern mache alles nur mit Pfeiltasten und W, D, S.
Okay, krass. Hast du schon so eine Routine einfach entwickelt und ist auch automatisiert in deinem Kopf quasi?
Genau, ja.
Ja, okay, krass. Daniel, wie würdest du das einordnen, so aus KI-Perspektive? Wie wird sich der Markt vielleicht dahingehend auch entwickeln? Oder welche Rolle spielt dann KI gerade so in diesem Thema, was so generative Produktionsprozesse und so weiter angeht?
Ja, ich sehe das ähnlich. Also im Kleinen kannst du halt damit sehr gut unterstützen. Thumbnail, so ist so ein Thema, ne? Genauso wie Fotos generieren. Also auf Thumbnails funktionieren ja Gesichter sehr gut, wenn Menschen zu sehen sind. Jetzt hat nicht jeder 200 Fotos von sich, aber ich kann mit vernünftigen KI-Tools auch kostenlos schon, wenn ich da 3, 4, 5 Fotos reinwerfe, echt gute Porträtbilder, ein bisschen prompten, ein bisschen nachschärfen, sind die gut. Ich sehe das im kreativen Bereich halt nicht. Eine KI basiert auf Wahrscheinlichkeit und auf Durchschnitt und die macht halt das, was der Durchschnitt macht. Aber im Kreativen, das wirst du ja dann auch bei euch immer machen, kommt es halt darauf an zu wissen, macht die Zielgruppe gerade und wo kann ich vielleicht auch einen neuen Weg gehen? Wo können wir was rausholen? Weil wir nur dann viral gehen, wenn wir anders sind als die anderen. Und eine KI würde ja nur das machen, was die anderen schon machen, weil sie halt so funktioniert. Also ich sehe es genauso. So Stimmen, Gesichter, Bilder sind Themen, wenn man es vernünftig macht, wo ich glaube, dass sich da im nächsten Jahr, länger kann man heutzutage gar nicht mehr planen, sich einiges entwickeln wird, aber den Job als Ganzes ersetzen, das sehe ich hier so vorbereitend vielleicht. Ne? Aber wie gesagt, wenn es darum geht, Content zu produzieren, der funktioniert, da sehe ich eine KI nicht.
Ja, das hat auch schon mal jemand gesagt. Ich glaube nicht, dass er vielleicht gar komplett ersetzt wird, aber man wird halt hinterher die KI führen, das für einen zu machen. Sowas zum Beispiel.
Ja. Und wir sehen das ja auch auf Social Media, dass mittlerweile auf allen Plattformen, zumindest die allen, die ich kenne, reiner KI-Content runtergerankt wird. Ne? Also auf YouTube fängt er jetzt an, Instagram hat ja auch angefangen, bei LinkedIn ist es ähnlich, wenn ich da halt einfach nur so ein AI-Slop-Video dahin haue, wo halt nichts Persönliches drin ist, dann wollen die Leute das anscheinend nicht sehen. Sagt YouTube selber und dann fangen die halt an, das auch einfach nicht mehr auszuspielen.
Ja.
Und vor allem, KI kann auch nicht so eine interessante Lebensgeschichte erzählen, wie du jetzt im Prinzip, auch in dieser Folge. Zum Abschluss würde ich gerne noch einmal, wenn man sich jetzt für deine Geschichte auch interessiert oder auch von dir irgendwie lernen möchte oder mit dir zusammenarbeiten möchte, wo findet man dich oder wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen?
Am besten bei Instagram unter bobby.rinteln. Mhm. Ja, das ist der einfachste Weg. Da bin ich auch eigentlich nur aktiv. TikTok habe ich zwar einen Account, aber mache ich nichts, weil TikTok finde ich ein bisschen schwachsinnig. Das ist sehr schnelllebig und das ist einfach heutzutage, finde ich, nicht so persönlich wie Instagram. Es gibt TikToker, die haben 2 Millionen Follower, die habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Und deswegen würde ich sagen, Instagram.
Ja. Cool. In dem Sinne, danke auf jeden Fall, dass du heute hier warst, dass du so offen auch über deine Geschichte mit uns gesprochen hast.
Gerne, gerne.
Und genau, für alle, die Bobby weiter verfolgen wollen, dann einfach bei Instagram folgen, die YouTube-Videos anschauen, die du so produzierst. Und dann, genau, auf jeden Fall erstmal danke fürs Hier sein und danke fürs Zuhören.
Danke dir.
Vielen Dank, danke.